Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Publizistin und Juristin Liane Bednarz ist mein Gast heute und wir besprechen gemeinsam, was der Tag thematisch bringt. Finnland und Schweden haben jetzt ja offiziell den NATO-Beitritt beantragt. Es gab eine kleine Zeremonie im Hauptquartier in Brüssel am Abend. Da haben der schwedische und finnische Botschafter die Beitrittsgesuche überreicht. Also ein kleiner feierlicher Moment in all den düsteren Nachrichten. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat das als historischen Moment bezeichnet. Ich habe den Eindruck, dass das jetzt auch trotz dieser kleinen Feierlichkeit so ziemlich geräuschlos vonstatten ging. Also ich habe gestern noch mal ein Gespräch mit der schwedischen ARD-Korrespondentin gehört. Da hat die noch mal sehr deutlich gemacht, wie besonders es aber ist, dass diese Länder eben, die traditionell sich für eine Neutralität eigentlich entschieden hatten, jetzt so eine Kehrtwende hingelegt haben. Frau Bednarz, was denken Sie, verdient dieses Ereignis jetzt das Label Zeitenwende vielleicht sogar doppelt?
Ja, das kann man fraglos so sehen. Also es passt natürlich ein bisschen zum skandinavischen Pragmatismus, das jetzt auch nicht zu hoch zu hängen, sondern es im Endeffekt einfach zu machen. Aber natürlich ist es eine Zeitenwende, weil beide Länder traditionell neutral waren. Gerade Finnland sich auch aufgrund der insgesamt 1300 Kilometer langen Grenze mit Russland eigentlich bemüht hat, dass man irgendwie einigermaßen miteinander klarkommt. Allerdings muss man dazu wissen, dass beide Länder in den letzten Jahren massiv aufgerüstet haben. Schweden führt schon seit geraumer Zeit regelmäßige Wehrübungen durch auf Gotland. Das ist diese Ostseeinsel, die strategisch nahezu Litauen und Polen liegt, aber vor allem auch zu Kaliningrad, wo diese Enklave, wo Russland Atomraketen stationiert hat. Und vielleicht können wir es gleich nochmal vertiefen. Insbesondere Finnland noch mal stärker als Schweden hat auch die Zivilbevölkerung in ein Programm eingebunden, das sich Total Defense nennt. Also die rüsten sich tatsächlich seit Jahren im Grunde auch für den Ernstfall im Grunde vor, wenn man so will.
Da kann sich die NATO ja eigentlich nur freuen. Ich meine, zwei Länder, die auch ausgerüstet, aufgerüstet, wie Sie es gesagt haben, sind, das ist ja total der Vorteil, weil es ja auch gerade eben immer wieder die Diskussion darum geht, wo kriegt man noch funktionsfähige Waffen zum Beispiel her?
Genau, und natürlich auch strategisch genau da gelegen, also nah an Russland, wo man es jetzt auch braucht. Also um ein Beispiel zu geben, Finnland hat letztes Jahr 64 dieser US F-35 Kampfflugzeuge gekauft. Das sind ja die Flugzeuge, die jetzt auch die Bundeswehr kaufen wird. Das ist schon eine Nummer. Und auch in den Zahlen, also Finnland hat ungefähr 5,5 Millionen Einwohner, aber 28.000 Soldaten, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber die kurzfristig mobilisierbare Reserve liegt bei ungefähr knapp 300.000. Also das sind schon wirklich viele. Und wenn ich das kurz noch erwähnen kann, weil ich das vorhin angeschnitten hatte, weil mich das so fasziniert in gewisser Weise. Also die Finnen sind, das finnische Militär ist sehr lokal ausgerichtet. Da sind praktisch überall Soldaten, die die Gegend auch kennen. Das sieht man jetzt auch in der Ukraine. Territorialverteidigung funktioniert, wenn die Leute das Gelände kennen. Und gleichzeitig werden eben aber auch strategische Zivilisten eingebunden. Da gibt es auch mehrfach im Jahr Tagungen, also Gouverneure oder Leute mit Einfluss in der Verwaltung, also die auch ganz gezielt nochmal dann sozusagen den Zivilschutz organisieren könnten für den Fall der Fälle.
Wir sprechen hier jetzt so ziemlich selbstverständlich auch mit diesem militärischen Vokabular, auch mit dieser Gewissheit, ja, die NATO wird sich vergrößern, wenn die Türkei noch hoffentlich ihr Veto dann zurückzieht oder eben das Veto nicht einlegt. Das ist aber nochmal eine andere Diskussion. Und was ich mich aber manchmal frage, gerade wenn ich diese Selbstverständlichkeit merke und wenn ich dann höre, was Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, da immer so zu verlauten scheint, dann sehe ich da einen Kontrast. Also er bringt immer wieder, auch jetzt gerade am Montagabend im Interview bei RTL zum Beispiel, die Sorge um eine Eskalation zum Ausdruck und wirkt zurückhaltend und abwägend. Und da muss ich sagen, ich schätze das schon auch, dass eben diese Debatte da diese Breite hat. Können wir uns darauf einigen, dass es eben diese beiden Stimmen braucht, dieses Abwägende, aber auch dieses Vorpreschende und NATO-Mitglied werdende?
Na, da muss ich leider ein bisschen widersprechen. Also ich finde nicht, dass man in so einer Lage, besonders wenn man die Entschlossenheit in Osteuropa und Nordeuropa sieht, so zaudern sollte. Sicherlich muss man die Debatte führen, gar keine Frage. Aber man muss als Bundeskanzler nicht Debatten primär führen, sondern man muss führen. Und das macht er aus meiner Sicht einfach viel zu wenig. Und letzte Woche war der Psychiater, Bestsellerautor Manfred Lütz bei Lanz. Das hat mich sehr beeindruckt, was er da sagte. Denn er hat Scholz vorgeworfen, dass er dieses Vokabular, die Sorge vor dem Atomkrieg, ins Spiel gebracht hat. Jetzt ja bei RTL auch dann jetzt im Nachhinein auch dann jetzt wieder schon wieder Eskalation. Und Manfred Lütz sagte sozusagen aus seiner Rolle als Psychiater, das geht eigentlich nicht, dass der Regierungschef Ängste aktiv weiterverbreitet, sondern er muss eigentlich eher entschlossen vorangehen. Also insofern, ich bin sehr, sehr unzufrieden mit Olaf Scholz, ehrlich gesagt.
Ein Land, das entschlossen vorangeht, aber in der Ablehnung der NATO, so nenne ich es jetzt mal, oder eben der Sicherheit nicht beitreten zu wollen, ist Österreich. Find schon interessant, weil das ja ein Land ist, wo dieser Paradigmenwechsel des NATO-Beitritts eben zwar andiskutiert wird, aber wo die öffentliche Meinung schon ist, wir bleiben neutral. Heute Morgen hat der österreichische Außenminister Schallenberg im Deutschlandfunk ein Interview gegeben und der hat das nochmal bekräftigt.
Ich glaube, jeder Staat hat seine eigene Geschichte, seine eigene geografische Position. Und ich nehme zur Kenntnis, dass Finnland und Schweden jetzt in seinem Eiltempo eigentlich eine massive Änderung ihrer Sicherheitspolitik vorgenommen haben. Bei uns sieht die Situation etwas anders aus. Wir werden ebenso wie Irland und Malta, es gibt 3 Staaten insgesamt innerhalb der Union, weiterhin neutral bleiben. Aber das heißt nicht, dass wir isoliert sind. Das heißt nicht, dass wir nicht solidarisch sind. Wir sind seit, und das haben wir 1994 vor unserem Beitritt schon klargestellt, bei allen Maßnahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik voll solidarisch.
Mit Beitritt meinte er den EU-Beitritt. Am 1. Januar 95 ist Österreich der EU beigetreten. Aber der Punkt, der mich daran interessiert, ist eben dieser Neutralitätsgedanke, der ja trotzdem in der EU diese Berechtigung auch immer noch hat.
Ja, sicherlich, das muss auch jedes Land für sich alleine entscheiden, keine Frage. Bei Österreich kommt natürlich hinzu, auch historisch, gerade dieser südwestliche Teil der Ukraine rund um Lemberg, Galizien auch genannt, diese Gegend, war früher Teil des Habsburgerreiches. Vielleicht will man auch insofern dann nicht zu konfrontativ auch jetzt gegen Russland sein. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, ehrlich gesagt. Also ich meine, es gab ja schon diesen Wischiwaschi-Kurs, als der österreichische Bundeskanzler erst nach Kiew und dann nach Moskau fuhr, überhaupt gar nichts erreicht hat. Ja, sicher, Neutralität, kann man vertreten, aber so richtig erschließt sich mir im Moment offen gesagt nicht, warum Österreich jetzt so sehr auf dieser Position beharrt, außer vielleicht in historischen Gründen.
Es gibt Menschen, die denken noch weiter. Der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger zum Beispiel, der hat in der Sendung Maischberger jetzt ganz aktuell dafür plädiert, zu überlegen, ob man nicht die Ukraine auch in die NATO aufnimmt. Und er argumentiert eben so, dass man eben nach einem potenziellen Ende dieses Krieges, dass da niemand sonst außer der NATO der Ukraine so eine gute Sicherheitsgarantie geben könnte. Wie stehen Sie denn zu einer solchen Haltung? Sollte die Ukraine in die NATO?
Also ich bin, was das angeht, ja sowieso für eine wirklich harte Linie gegenüber Putin. Das Gegenargument ist ja immer, das könnte ihn provozieren. Er hat ja im Endeffekt diesen Krieg begonnen mit dem falschen Argument, die NATO würde sozusagen Russland bedrohen und immer aktiv näher rücken, obwohl die Staaten souverän entschieden haben, dass sie selber ein NATO-Mitglied sein wollen. Und das zweite Argument, was für Herrn Ischinger spricht, also wäre jetzt die Ukraine NATO-Mitglied, dann hätte der Angriffskrieg die Beistandsklausel nach Artikel 5 des NATO-Vertrages ausgelöst und das hätte möglicherweise, sprich dann hätten sozusagen das ganze Bündnis, hätte dann die Ukraine aktiv auch mit Kampfhandlungen verteidigen müssen. Das hätte Putin vielleicht abgeschreckt. Also insofern ja, ich würde eben auch sagen, das auch als Kritik wieder an Herrn Scholz, eben nicht in diesen verängstigten Kategorien zu denken, sondern im Grunde aktiv die Ukraine stärken, soweit das geht. Und wenn das NATO-Beitritt inkludiert, hätte ich persönlich kein Problem damit.